Ich lese die Verse aus 1. Korinther Kapitel 12, den Vers 12 bis 27. Denn gleich wie der Leib eine ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber viele seiend ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch mit einem Geist wurden wir alle hinein in einen Leib getauft, seien es Juden, seien es Hellenen, seien es Sklaven, seien es Freie, auch wurden wir alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß sagt, weil ich nicht Hand bin, bin ich nicht vom Leib, ist er deswegen nicht vom Leib? Und wenn das Ohr sagte, weil ich nicht Auge bin, bin ich nicht vom Leib, ist es deswegen nicht vom Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo wäre der Geruchssinn? Nun aber setzte Gott die Glieder an jedes einzelne von ihnen in dem Leib so, wie er wollte. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge vermag aber nicht der Hand zu sagen, ich brauche dich nicht, oder wiederum das Haupt den Füßen, ich brauche euch nicht, sondern viel, viel mehr sind die vermeintlich schwächeren Glieder des Leibes notwendig vorhanden zu sein. Um die, von denen wir meinen, unwertere des Leibes zu sein, diese umgeben wir mit besonderem Wert und unsere Unschicklichen haben besondere Schicklichkeit. Unsere Schicklichen aber haben nicht solchen Bedarf. Gott jedoch fügt den Leib zusammen, dem Mangelhaften besonderen Wert gebend, auf dass keine Spaltungen im Leib seien, sondern die Glieder dasselbe füreinander sorgen. Und sei es, dass ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Sei es, dass ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder aus einem Teil des Leibes.
Der eben gelesene Text ist ja schon die Predigt. Gell? Ja. Da muss man eigentlich nichts mehr zu sagen. Und deswegen werde ich auch nicht, das, wie ich das sonst mache, Vers für Vers diesen Text behandeln, sondern es geht um Höhepunkte und um eine grundsätzliche Linie. Wir haben ja das wunderbare Lied gesungen, danke für das Aussuchen, ja, Aline. Und ich hoffe, ihr habt das aufmerksam gesungen. Es sind ja lauter gute Sachen drin. Zum Beispiel heißt es hier, sollen sie, nämlich die Leibesglieder, also du und ich, gell, sollen wir, kannst du jetzt noch sagen, sollen wir in Nöten jammern, trotz des Hauptes Herrlichkeit? Gell? Ja, ich weiß, nicht so einfach. Gell. Wir jammern ja trotzdem, ich sage wir, gell, bei mir geht es genauso. Aber wir müssen uns ja ab und zu daran erinnern, dass es noch was Besseres gibt. Und hier unten hieß es noch im letzten Vers, wer ihm das Herz von Gott erfüllet, der wird von der Liebe satt, dessen Wünsche Christus stillet, weil er allen Reichtum hat. Finde ich toll, gell? Und ja, darum geht es auch heute, dass wir ja, durch einige solche Eckpunkte wieder mal neu daran erinnert werden, was wir für einen Stand haben, wenn du glauben darfst, dass du Teil des Christus bist. Dann trifft das alles auf dich zu. Ja, worüber reden wir hier? Erstens, es geht um eine Vielfalt. Ist auch das Thema, gell? Vielfalt. Bunt nennt man das, gell? und muss alles bunt sein. Ja, der Leib des Christus besteht aus einer Vielheit, aber, wir haben gehört im Text, das Ganze ist auch eine Einheit. Vielfalt in der Einheit, darum geht's. Es gibt Unterschiede, die waren klar definiert, wir werden auf einige noch eingehen, aber in diesen Unterschieden ist etwas gemeinsam, nämlich eine gemeinsame Gleichheit in der Unterordnung unter das Haupt. Also egal welches Glied das ist, das Haupt entscheidet, wo es lang geht. Und das muss das Leibesglied akzeptieren, ansonsten gibt es eben keine Einheit mehr in dem Leib. Und das Haupt oder der Kopf, ja, bei Haupt denken wir nur immer an Kopf eigentlich. Das Haupt, interessanterweise, besteht auch aus Gliedern. Gell? Wir haben es ja gehört, Ohren, Augen, Geruchssinn, die Nase, gell? Der Mund stand nicht da, aber der gehört auch dazu. Später noch ein Wort dazu. Aber es gibt auch das Haupt als ein Autoritätsfaktor. Das heißt, nicht nur als Träger von Gliedern. Und was noch wichtig ist, das betrifft dann uns wieder, ist uns bewusst, dass der Werdegang des Hauptes zusammen mit seinem Leib und den Gliedern aus einer Einheit heraus entstand, über einen heilsgeschichtlichen Weg geschickt wurde, auf dem wir uns noch befinden, zurück in diese Einheit. Das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt des Verständnisses für mich persönlich, dass ich wissen kann, dieser Gesamtleib hat es schon immer gegeben. Den gibt es immer und den wird es immer geben. Nur in seiner Darstellung gibt es Unterscheidungen und Unterschiede im Laufe der Heilsgeschichte. Gut, und jetzt, als ich hierher gefahren bin heute Morgen im Auto, habe ich gedacht, was sage ich denn noch so in der Einleitung? Da habe ich dran gedacht, dass vielleicht sitzt jemand hier und sagt, ja, muss ich das wissen, gell? Oder was bringt mir das? Gibt es irgendwie einen Anreiz für mich, dass das für mich interessant ist? Und da haben wir eigentlich das Lied als Antwort. Der Liederdichter hat gesagt, in Christus haben wir alles, gell? Sei wohl, dass du ein Teil von ihm bist, dann hast du keine Nöte mehr, in Anführungszeichen, weil wir ja den Ausgang kennen und auch unseren derzeitigen Stand. Nichts in dieser Welt, Römer 8, kann uns von dieser wesenhaften Verbindung trennen. Und ich denke, wenn wir noch an das andere Thema denken, von dem ich ja kürzlich gesprochen habe, wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Gell? Der Leib ist eines dieser Geheimnisse. Und wenn ich ein Verwalter der Geheimnisse bin, müsste ich ein wenig Ahnung haben von dem Leib des Christus in seiner heilsgeschichtlichen Bedeutung. Ich hoffe, das genügt für den einen oder anderen als Argument zu sagen, ja, das interessiert mich jetzt, ich will davon mehr wissen. Gell? So, ich habe das in 8 Punkte aufgegliedert. Den ersten haben wir schon behandelt. Im zweiten Punkt heißt es ganz einfach, die Glieder des Leibes des Christus. Also jeder ist ein Glied des Gesamtleibes. Wir haben das ja hier ausführlich gehört in 1. Korinther 12. Und im Kapitel 6 hat Paulus schon mal darauf hingewiesen, da ging es um die Hurerei. Hurerei in der Versammlung. Und das wendet er jetzt auch geistlich an, und er sagt im Vers 15, er nehmt ja nicht wahr, dass unsere Leiber, also das, mit dem wir heute hier sitzen, gell, unsere Leiber Glieder des Christus sind. Sollte ich daher die Glieder des Christus nehmen und sie zu Gliedern einer Hure machen, möge das nicht geschehen. Heißt also, es gibt auch eine geistliche und eine fleischliche Hurerei. Gleich mehr dazu, weil er hat noch ein zweites Argument in Epheser 5. Da redet Paulus ja von Mann und Frau. Am Ende des Kapitels heißt es dann, denn keiner hasst jemals sein Fleisch, sondern er ernährt und hegt es, so wie auch der Christus die Versammlung, da wir Glieder seines Leibes sind. Mann und Frau, ein Fleisch, ganz klar. Also es gibt eine leibliche, fleischliche Huerei, das heißt Vermischung, und eine geistliche. Die fleischliche Vermischung, das heißt, Mann und Frau werden ein Fleisch, gibt eine gewisse Blutvermischung im Laufe der Ehegemeinschaft, sodass manchmal sagt man ja, wenn die Leute schon lange verheiratet sind, die werden sich immer ähnlicher, gell? Hast du das auch schon mal gehört? Gell? Und wenn die noch einen Hund haben, gell? Okay. Also es gibt eine, durch die Blutvermischung gibt es ein sich annähern und eine fleischliche Einheit. Und wenn wir das durch Hurerei zerstören, gibt es auch eine Persönlichkeitsveränderung. Wir hatten das Thema schon mit Organverpflanzung, gell, und dass auch Wesensmerkmale, vor allem beim Herz, übertragen werden mit an den Empfänger. Also wir haben auch hier durch buchstäbliche Hurerei eine Persönlichkeitsveränderung, weil es eine neue Blutvermischung gibt. Und wenn ich das geistlich fasse, dann würde das heißen, geistliche Hurerei, von der Paulus ja auch redet, würde auch eine Persönlichkeitsveränderung nach sich ziehen, in dem nämlich ein Seelenschaden entsteht. Das heißt, meine Seele ist der Träger meiner Persönlichkeit. Und meine Persönlichkeit ändert sich durch geistliche Hurerei. Also gibt es eine Persönlichkeitsveränderung, also buchstäblich und auch geistlich. Und das sollte man bedenken, wenn es um die Glieder des Leibes des Christus geht. Der Christusleib sollte genetisch sauber bleiben. Deswegen können dort geistliche Hurer im Grunde keinen Platz haben. Und das hat es schon oft gegeben. Vielleicht bist du selber von Beispielen, die wir aber nicht in Gänze beurteilen können. Dritter Punkt, die Unterschiedlichkeit der Glieder in ihrer Darstellung. Wir haben ja die verschiedenen Argumente gehört in dem Text von 1. Korinther 12. Ich habe extra den ganzen Text hier auch lesen lassen, weil da, wie gesagt, das alles zusammenfasst und man damit schon eigentlich eine Predigt hat. Die Glieder des Leibes sind ja jetzt in ihrer Unterschiedlichkeit in ihrer Unterschiedlichkeit und Darstellung unterschieden, auch in ihren Dienstaufgaben. Das heißt, in Epheser Kapitel 4 hat der Paulus mal auf ein paar solcher Dienstaufgaben hingewiesen, die der Gesamtleib unterscheidet sich durch unterschiedliche Dienstaufgaben, hat aber, wie wir gleich sehen werden, eine gemeinsame Gleichheit. Epheser 4, Versen 11 und 12 macht der Paulus ein paar Hinweise, indem er sagt, er selbst gibt die einen als Apostel, die anderen aber als Propheten, wieder andere als Evangelisten und nochmal andere als Hirten und Lehrer. Also wir haben hier fünf verschiedene Dienstaufgaben innerhalb des Leibes. Nicht jeder ist ein Evangelist. Er kennt ja Brüder, die mit jedem sofort ins Gespräch kommen. Und andere Brüder, denen fällt das schwer, die können das nicht. Und die haben andere Qualitäten. Vielleicht eher die Hirtenaufgabe oder auch der Lehrer. Gell? Nur Lehrer ohne Hirte, habe ich mal gelernt von unseren Glaubensvätern, gell? Das ist nicht so gut. Also wenn einer nur Lehrer ist und hat nicht die Hirteneigenschaft mit, das ist dann der Oberlehrertyp, gell? Das ist nicht immer angenehm. Wir brauchen also auch die Hirteneigenschaft. Die beiden gehören irgendwo zusammen. Evangelist, Propheten, Apostel, das ist was anderes. So, und diese Unterschiedlichkeit unterliegt einer gemeinsamen Gleichheit. Welche Gleichheit ist das? Und dann sind wir beim Punkt 4. Die Gleichheit der Glieder stellt sich dar in erstens ihrer Unterordnung. Also egal, ob du jetzt Apostel oder Prophet, Evangelist, Hirte oder Lehrer bist oder was anderes, wir werden noch ein paar kennenlernen, dann ist die Gleichheit aller Glieder ist gegeben in ihrer Unterordnung. Alle hängen am Haupt. Alle achten auf das Haupt, alle machen, was das Haupt will. Die zweite Gleichheit von den dreien, die ich meine, ist die Berufung. Sie haben alle die gleiche Berufung. Und das dritte ist die Gleichheit in der Dienstaufgabe. Nicht die Dienstaufgaben, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, sondern es gibt für den Gesamtleib eine Dienstaufgabe, Einzahl. Und da gilt es, mal ein Auge drauf zu werfen. So, schon vor Golgatha hat ja Jesus auf diese Einheit hingewiesen. Wir erinnern uns an sein Gebet, Johannes 17, wo er sagt im Vers 21, er möchte, dass sie alle, du und ich und er, eins seien, so wie du, Vater, mit mir und ich in dir, auch dass auch sie, ja sie, in uns eins seien. Da steht eine Kardinalzahl, gell? Also das heißt, eins im Sinne von einer Einheit, nicht im Sinne von 1, 2, 3 oder von allgemein, von unbestimmten Artikeln oder ähnlichem. Nein, hier geht es darum, es ist eine Einheit. Sie alle sind eine Einheit mit uns, sagt er, damit der Kosmos das sieht und glauben kann, dass du mich geschickt hast. Das ist ein gutes Argument. Und ich finde, auf dieser Grundlage kann man jetzt diese anderen Unterschiede und diese Gleichheiten auch besser erkennen. Die Unterordnung, das war ja der erste Punkt, stellt sich da insofern dar, dass wir alle zu diesem einen Leib gehören. Paulus hat auch in seinem ersten Gründerbrief, zwei Kapitel vorher, mal über das Abendmahl gesprochen. Er hat über den Leib und das Brot gesprochen, er sagt dann den Kelch und er sagt dann im Kapitel 10, Vers 16 und 17 etwas zu dieser zu diesem Unterordnungsgedanken. Er sagt, der Kelch der Segnungen, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Und das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn wir, die vielen, sind ein Brot, ein Leib. Denn wir alle haben Teil aus dem einen Brot. Das heißt, die Funktionalität des Gesamtleibes erfordert diese Unterordnung. Ohne diese Unterordnung oder das Haupt gibt es keine einheitliche Funktionsfähigkeit des gesamten Leibes. Das heißt, seine Aufgabe kann er nicht erfüllen, so wie es gedacht ist. Ich will euch mal ein ganz praktisches Beispiel nennen, aus zwei Gründen. Man muss immer zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Es gibt ein medizinisches Problem, das uns zwei zumindest, vielleicht habt ihr davon auch schon gehört, seit etlichen Jahren bekannt ist. Und es gibt in der Darstellung dieser Unterordnung oder das Haupt für mich da einen interessanten Gedanken. Und zwar geht es um das Thema Magensäure. Wisst ihr alle, was das ist, gell? Die Magensäure dient ja nicht der Verdauung, sondern dem Abtöten von Bakterien. Verdauen tun die Enzyme. Deswegen kannst du auch Wasser trinken, bevor du was isst, gell? Macht gar nichts. Weil eben die Magensäure verdünnt wird, verdaut das trotzdem, weil die Enzyme das machen. Aber das ist nicht das Thema. Ich bin auch kein Doktor. Ich habe mir das nur angelesen. Und jetzt gibt es das Problem, dass alte Leute, wir sind ja länger jung, dass alte Leute oft Sodbrennen haben. Hast du auch schon mal gehabt? Gell? Sodbrennen. Was ist denn Sodbrennen? Das heißt, wir haben einen Pförtner zwischen Magen und Speiseröhre, eine Klappe, die zumacht, damit die Magensäure nicht in die Speiseröhre kommt. Jetzt, wenn du gesund bist, nicht durch mechanische Beschädigung, funktioniert die Klappe. Die geht aber dann manchmal auf, wenn du zu wenig Magensäure hast, weil die soll ja die Magensäure von der Speiseröhre fernhalten. Und wenn da nicht genug Säure ist, sagt die, kann ich ein Stück aufmachen, gell? Jetzt hast du Sodbrennen. Was machen jetzt die schlauen Leute im Altenheim oder der Doktor? Der gibt dir Soda oder irgend sowas, gell? Also um die Säure aus der Speiseröhre zu mildern. Wo kommt die hin? Die kommt in den Magen, gell? Aber das noch wegen der Säure. Und der Pförtner zwischen Magen und Speiseröhre sagt, bin ich jetzt umsonst hier, gell? Kann ich mich ausruhen, mach die Klappe auf und da kommt noch mehr von dem Zeug in die Speiseröhre. Und was passiert? Hier oben haben wir noch die Luftklappe, gell? Dann kommen die Bakterien aus dem Magen durch die Speiseröhre in die Lunge. Und was passiert dann? Die alten Leute sterben an Lungenentzündung. Warum? Weil man denen keine Säure gegeben hat, sondern ein Gegenmittel gegen Säure, gerade das Verkehrte. Wenn du da einen Schluck Essig drin getätst, dann macht die Klappe sofort zu da unten. Dann kommt nichts mehr aus dem Magen zurück. Das ist ganz einfach, gell? Wenn der Kühlschrank brummt, was machst du da? Ziehst du einmal einen Stecker raus, gell? Und dann ist Ruhe. Da brummt er nicht mehr. Und die Lebensmittel sind auch kaputt. So einfach kann man Krankheiten heilen, gell? Kühlschrank ist ruhig, Lebensmittel sind kaputt, dann kaufst du halt einen neuen und gehst dann nochmal in den Supermarkt. Was macht man hier? Man verschlimmert das Problem und die Leute sterben an Lungenentzündung. Ja, man kann der Doktor sagen, Lungenentzündung. Nee, nicht Mangel an Magensäure, das steht nirgends. Es gibt ein schlaues Buch, das heißt Die Säure unseres Lebens, musst du mal lesen. Da steht das alles drin. So, und was hat das jetzt mit dem Christusleib zu tun? Gell? Ja, ich fand das so toll, wenn der Pförtner seine Aufgabe erfüllt, die er machen soll, aber der Magen sozusagen nicht in der Lage ist, genug Salzsäure zu produzieren, wozu er ja da wäre, dann erfüllt er nicht seine Aufgabe. Das heißt, der Mangel des Leibes, Gliedes schädigt den ganzen Körper. Wenn also eines der Glieder am Leibe des Christus nicht funktioniert, wird der ganze Leib geschädigt. Darum geht es hier. Das heißt, die Unterordnung unseres Haupt ist entscheidend, damit der Leib ganz funktioniert. Und das muss jedes Glied machen. Ob das der Magen ist, die Füße, die Augen oder die Ohren, spielt keine Rolle. Alles muss sich der Haupt des Ordnung unterordnen. Die zweite Gleichheit, um die es hier geht, für alle Leibesglieder, wäre die Berufung. Alle Leibesglieder haben eine Berufung. Wie heißt die? Epheser 4,4, ein Leib, ein Geist, wie auch berufen wurdet, hinein in eine Erwartung eurer Berufung. Was ist die Erwartung? Kolosser 1, 27, gell? Das habe ich im Hauskreis hier gelernt, vor 30 Jahren fast. Christus in euch, die Erwartung der Herrlichkeit, aber eben gesungen. So, wunderbar. Und in Kolosser 3, ein paar Kapitel später, wir haben es im Hauskreis alles schon behandelt in den letzten Wochen, gell? Da sagt er dann 3, Vers 15, der Friede des Christus entscheide in euren Herzen hinein, in den ihr auch berufen wurdet, in einen Leib und werdet dankbar. Die Gleichheit also bis jetzt ist einmal in der Unordnung und in der Berufung aller Glieder trotz ihrer Unterschiede. Jedes Glied hat die gleiche Berufung und ist der gleichen Unterordnung verpflichtet. Dritter Punkt war die Dienstaufgabe. Die unterschiedlichen Dienstaufgaben, der Pförtner, der Magen, das Ohr, das Auge. Gell? Wenn das Auge im Magen tust, ist es kaputt. Also die haben alle ihre Aufgabe, sind sehr verschieden, dienen dem Gesamtleib. Was ist jetzt die Dienstaufgabe einzelner für den Gesamtleib? Das steht in Epheser 4. Ja. Epheser 4, 15 und 16 spricht Paulus davon. Und da heißt es, als Wahrseiende, aber in Liebe sollten wir die alle, alles was es gibt, zum Wachsen bringen, hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengebracht durch jedes unterstützende Gelenk, gemäß der Innenwirkung im Maße eines jeden Teiles. Achtung, das Wachstum des Leibes zu veranlassen zu seiner Erbauung in Liebe. Was ist also die Dienstaufgabe, die jedes Glied hat, die alle gleich haben? Sie dienen dem Wachstum und der Erbauung des Gesamtleibes. Wenn der Magen nicht stimmt, bist du im ganzen Körper geschädigt. Wir haben ja diesen Schlauch, der fängt hier am Mund an. Man hört dann am Ausgang auf, das sind 12 bis 15 Meter, gell, ein Schlauch. Und dieser ganze Schlauch, wenn der irgendwo eine Stelle hat, wo es nicht funktioniert, ist der ganze Leib geschädigt. Geht ja mit Ähnlichem so, gell. Meine Stimmbänder sind nicht immer in Ordnung, meine Augen lassen nach. Und das beeinträchtigt dich. Gell. Du brauchst eine Prothese am Ende dann, gell. Es gibt auch nicht für alles eine Prothese. Ich wünsche manchmal, es gibt Gehirnprothesen, gell. Dann könnte der eine oder andere mal was tun. Ist aber jetzt nicht mein Thema. Gut, und wir haben noch ein zweites Argument. Kolosser 1, 24, wenn es um die Dienstaufgabe geht, da sagt Paulus, nun freue ich mich in den Leiden für euch und fühle in meinem Fleisch die Ermangelungen der Drängnisse des Christus auf für seinen Leib, welcher die Versammlung ist, die Ekklesia. Also, was machen wir? Auch die Drängnisse Die Heilsgeschichte, die Stellung des Gesamtleibes wird durch mein Leben, meine Erfahrung, meine persönlichen Bedürfnisse sozusagen vervollständigt. Also wenn wir dann mitleiden, dann ist das auch, dient das der Vervollständigung des Leibes. Wir brauchen also nicht jammern, sondern können dankbar sein, dass wir auch hier auf diese Weise, auf diese Art und Weise mithelfen dürfen, den Leib zu vervollständigen. Die Dienstaufgabe ist also das Wachstum und die Vervollständigung des Leibes, egal was für ein Leibesglied du bist. So, der fünfte Punkt, das Haupt als Organ oder als Leibesglied. Das Haupt. Meine, du warst vielleicht noch, es gab, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, der eine, der ist schon beim Herrn hoffentlich, der hat immer gesagt, es gäbe Hauptdisziplinen, gell? Hauptdisziplinen, das klingt so, aber wir sind was Besseres, gell? Ich bin ein Ohr am Haupt, gell? Die Füße, die stecke da in den Schuhen, gell? Was sind schon die Füße?
Israel.
Ja, ach so,
hast du gesagt, ja.
Die Israel sind die Füße.
Ja.
Na toll, das habe ich noch nicht gehört. Gut. Also, wie ist das mit dem Haupt? Der Kopf, gell, ist ja auch ein Organ, gell, das Gehirn ist da drin und sowas, obwohl die Bibel nie von Gehirn spricht, haben wir trotzdem eins. Die Darstellung des Hauptes als Leibesglied, da haben wir eben in dem Text gehört vom Anfang, 1. Korinther 12, 21, da sagt noch Paulus, das Auge vermag aber nicht der Hand zu sagen, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt den Füßen, ich brauche euch nicht. Also der Kopf ohne Füße, wie will der denn da vorwärts kommen? Ich meine, gut, da gibt es technische Hilfsmittel, Rollstuhl etc. Aber darum geht es nicht. Es geht um einen funktionsfähigen Leib. Bei einem funktionsfähigen Leib braucht das Haupt oder der Kopf die Füße, damit er vorwärts kommt. Der entscheidet natürlich, wo es hingeht, keine Frage. Aber wie will der laufen, wenn er keine Füße hat? Gell? Da kommt das Haupt auch nicht vorwärts. Und das, daran sehen wir jetzt hier, dass das Haupt als gesamtes Organ auch ein Leibesglied ist, weil es ohne Füße zum Beispiel nicht vorwärts kommt. Oder wir haben am Haupt die einzelnen Glieder, haben wir auch gehört in Versen 16 und 17 in dem Text vorhin. Wenn das Ohr sagt, weil ich nicht Auge bin, bin ich nicht vom Leib, ist es deswegen nicht vom Leib. Gell? Also so Konkurrenzdenken. Ohr ist besser oder Auge ist besser, was ist jetzt besser? Nein, wenn der ganze Leib Auge wäre, gell, wo wäre dann das Gehör? Dann würdest du nichts mehr hören, nur noch sehen. Laufen kannst du auch nicht, kannst nichts essen. Gell? Wie lange lebst du dann? Wenn der ganze Leib nur Gehör wäre, wo ist dann der Geruchssinn? Also diese Gegenüberstellung zeigt doch, das Auge, weil es am Haupt ist, ist es jetzt kein Leibesglied. Oder wenn alles ein Glied wäre, wie sieht das aus? Gell? Im anderen Stern irgendwie, so Aliens, gell? Vielleicht sehen die so aus. Voll, gibt es doch wahrscheinlich gar nicht. Gell? So, also der fünfte Punkt sagt mir, das Haupt ist nicht nur Haupt, dazu komme ich gleich noch, sondern in erster Linie ein Leibesglied, weil es auch Leibesglieder an sich trägt, nämlich Ohren, Auge, Mund und so weiter, Gehirn, Gefühl, Hautzellen, alles was da dran ist, ist Teil des Leibes. Aber, Punkt 6, das Haupt ist auch ein Autoritätsbegriff. Und das ist, denke ich, auch wichtig zu unterscheiden. Das Haupt kommt auch losgelöst von seiner Bedeutung als Leibesglied eben im Sinne einer Autorität vor. Weil Christus ist das Haupt. Und in Epheser 1, 22, 23 wird das ja deutlich von Paulus auch hervorgehoben, wo er sagt, er gab ihn, nämlich den Christus, als Haupt über alles der Ekklesia, der Versammlung, welches sein Leib ist. Die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Wir haben einen ganz klaren Autoritätsbegriff. Das heißt also, das Haupt hat nicht nur Gliedfunktion, sondern ist das Steuerungsteil des gesamten Leibes, wenn es um die Autorität geht. Der Leib vervollständigt also das Haupt, wie es ja heißt, der das ganze All in allem vervollständigt, wird von dem Leib vervollständigt. Das heißt doch andersherum ausgedrückt, ohne den Leib ist der Christus auch in seiner Autorität als Haupt nicht vollständig. Da siehst du die große Bedeutung der Leibesglieder. Weil ich eingangs gesagt habe, was bringt mir das, das zu wissen? Jeder Einzelne wird gebraucht, um das Haupt in seiner Autorität zu vervollständigen, weil damit mit dem vollständigen Leib das All vervollständigt wird und damit Gott vervollständigt wird. Also wenn eins von den Leibesgliedern fehlt, ist nicht Jesus nicht vollständig und Gott auch nicht. Du sagst vielleicht, ja, kann ich nicht fassen, gell? Ist in Ordnung, aber es steht so da. Also wenn das Haupt durch die Glieder wächst, wie es Epheser 4,15 sagt, ich habe es eben schon mal gelesen, wir bringen das alles zum Wachsen hinein in ihn, dann ist jedes einzelne Glied wichtig, um damit das Wachstum des Leibes funktioniert. Und weil in Epheser 5, ja, wie wir schon auch gelesen haben, von Mann und Frau, da sagt er im Vers 23, weil der Mann Haupt der Frau ist, wie auch der Christus Haupt der Versammlung ist, der Retter des Leibes, gibt es auch eine Hauptesordnung. Das heißt, der Autoritätsbegriff, unabhängig von der Leibesgliedfunktion, ist auch da. Und wir haben ja in 1. Korinther 11 eine wunderbare Darstellung der Hauptesordnung von Paulus. Er sagt, das Haupt des Christus ist Gott. Das Haupt jedes Mannes ist der Christus. Und das Haupt der Frau ist der Mann. Wenn sich jeder an diese Ordnung halten würde, die schriftgemäße Schöpfungsordnung, hätten wir Ruhe und Frieden in dieser Welt. Gell? So einfach wäre das. So, in dem Kolosser 1,18 haben wir jetzt, wenn es um dieses Haupt geht, noch einen ganz interessanten Werdegang, nämlich dieses Haupt in Autoritätsfunktion wichtig. Besitzt ein dreifaches Werden. Ihr kennt alle Psalm 2, Vers 7. Da heißt es, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Traditionelle Übersetzung. Wörtlich steht da, mein Sohn bist du, ich gebar dich den heutigen Tag. Ohne dass es theologisch zu zerpflücken, darum geht es mir nicht. Dieser Vers wird ja im Allgemeinen in der Theologie aufgrund von Apostelgeschichte 13, 33 auf die Auferstehung Jesu gemünzt. Das heißt, diese präexistente Sicht, die wir haben, wird abgelehnt und gesagt, im Apostelgeschichte 13, 33 steht, dass wie Psalm 2, Vers 7 sagt, ist Jesus auferstanden. Das stimmt, keine Frage. Wenn wir aber wissen, dass im Neuen Testament weder Zeugen noch Gebären steht, sondern werden, jeder heilsgeschichtliche Vorgang ist mit dem Wort werden definiert, nicht mit dem Wort für Geburt, da gibt es extra ein Wort. So kann man hier erkennen, dass, wenn ich das Alte Testament mit zu Rate ziehe, gesagt wird, dass das Herausgehen oder Werden des Gottessohnes von der Vorzeit an geschehen ist, Micha 5, Vers 1. Wenn also Psalm 2, Vers 7 sagt, du bist mein Sohn, ich gebar dich den heutigen Tag, im Hebräischen steht da Yalat, also das hebräische Wort für Gebären, und der Prophet Micha 5, Vers 1, der sagt mir, dieser Vorgang des Herausgehens aus Gott kam nur Jesus heraus. Das geschah Kedem, vor der Zeit. Dann müssen wir wissen, was ist vor der Zeit. Das Wort Kedem sagt aus, also wenn du jetzt am Meeresufer stehst, dann guckst du bis zum Horizont, wo Himmel und Wasser zusammenstoßen. Und Kedem ist das, was danach kommt. Kannst du nicht mehr sehen. Und hier geht es ja um Zeit. Das heißt, wir müssen also sagen, da wo die Zeit anfängt und dann danach ist das passiert. Also das Herausgehen des Gottessohnes aus dem Vater geschah vor aller Zeit, das heißt, bevor es die Äonen gab, die Schöpfungszeiträume, weil die hat ja der Sohn geschaffen nach Hebräer 1, Vers 2. Das war also sein erstes Herausgehen aus dem Vater. Das Zweite, es geht ja hier darum, dass er der Vorhergeborene von allem ist, Kolosser 1,18. In allem der Erste. Er ist der Erste und Einzige, der aus dem Vater gekommen ist. Das Haupt als Autorität. Der zweite Sonderfall wäre jetzt nach Galater 4, Vers 4. Christus kam unter Gesetz, geboren von einer Frau, steht in der Bibel, da heißt geworden aus einer Frau. Wie wird man aus einer Frau? Natürlich durch Geburt, keine Frage. Wort Geburt steht aber nicht dort. Es ist ein Werdeprozess aus der Maria heraus gewesen, der einmalig war, wo er der erste, einzige überhaupt gewesen ist in diesem Vorgang. Und die dritte Möglichkeit, Psalm 7, die habe ich schon erwähnt, Apostelgeschichte 13, 33, ist als einziger und erster aus den Gestorbenen herausgekommen, hat den Weg freigemacht für alle anderen. Es gab ein paar Sonderfälle, Mose, Elia, Henoch vielleicht, aber wir dürfen die Ausnahmen nicht mit der Regel vertauschen. Das dauerhafte Auferstehen aufgrund der Bezahlung durch das Opfer Jesu ist erst seit Golgatha möglich. Und da war er der Erste. Das heißt also Psalm 2,7, der Werdegang, das war ja hier mein sechster Punkt, das Werden der Autorität und des Autoritätsbegriffes hat also dreifach stattgefunden. Aus dem Vater, aus der Maria und aus den Gestorbenen. Und jetzt müssten wir im siebten Punkt zur Beurteilung kommen, dieses Gesamtvorganges des Leibes und seiner Entstehung und den daraus entstehenden Konsequenzen. Paulus hat auch in 1. Korinther Kapitel 11 mal über das Abendmahl gesprochen und hat er gesagt, in Vers 29, der Essende und Trinkende isst und trinkt sich selbst ein Urteil, wenn er den Leib nicht unterscheidend beurteilt. Das heißt, der Leib muss richtig beurteilt werden, damit ich mir kein Urteil verschaffe. Das heißt, der Grundtenor aus dem eingangs gelesenen Kapitel 12 ist doch, dass kein Leibesglied sich über ein anderes Leibesglied erheben sollte, weil alle gemeinsam am Haupt festhalten und nicht dogmatisch sind. Und von daher ist es wichtig, dass wir mal fragen müssen, wie tue ich denn den Leib nicht unterscheiden, damit ich kein Urteil mir hole. Zum Beispiel, wenn beim Abendmahl oder beim Herrenmahl das Brot gereicht wird und der Wein als Symbole für den Leib des Christus, dann finde ich hier zumindest eine vierfache Darstellung des möglichen Urteils für mich, der ich daran teilnehme. Wir wissen, wenn das Brot gereicht wird, Jesus hat ja gesagt, tu das in meiner Erinnerung. Und die Erinnerung heißt, erstens, was ist passiert auf Golgatha, heilsgeschichtlich, die Möglichkeit, dass alles in die Herrlichkeit Gottes zurückkommt. Und zweitens, wir machen das bekannt, indem wir sagen, das gilt immer noch, ja, indem wir das symbolisch sozusagen nachstellen, wie es auch Paulus hier empfohlen hat in 1. Korinther 11. Der Leib, welcher Leib hat denn was bewirkt auf Golgatha? Wenn ich jetzt beim Herrenmahl, von dem Paulus hier ausgeht, mir kein Urteil holen will, also nicht negativ beurteilt werden will, dann müsste ich für mich wissen, in diesem Augenblick, wo wir das gemeinsam machen, hier geht es um den Leib, der für alle bezahlt hat. Hier geht es um den Leib, der alles verändert hat. 1. Korinther 5, Vers 19, Gott rechnet ihnen ihre Übertretung nicht zu, weil Jesus bezahlt hat. Wenn also jemand das Brot bricht oder den Wein trinkt beim Abendmahl, und den Leib nicht unterscheidend beurteilt, indem man sagt, ja, das, für mich ist das gut, gell? Aber die Mehrheit der Menschen, die würden in der Hölle landen, dann ist das für mich ein so ein Punkt. Ich weiß, dass ich da gelegentlich auch anecke bei unseren Brüdern, weil ich gesagt habe, wer sowas verkündet, dass die Mehrheit der Leute in der Hölle landet, der ist kein Evangelist, weil es ist kein Evangelium, gell? Das ist eine ganz schlechte Nachricht. Und der gehört nach Galater Kapitel 1 in den Bann getan. Gibt es große Proteste. Gell? Aber ich nehme das Wort wörtlich. Das heißt, wenn du den Leib nicht unterscheidest, wenn dir nicht klar ist, was du dabei am Abend mal machst, dann sollst du besser gar nicht dabei sein, um dir kein Urteil zu holen. Die Nichtbeachtung vom Essen und Trinken selbst ist also das Problem. Das heißt, das Brot, wie 1. Korinther 10 zum Ausdruck bringt, ist halt die Darstellung der Leibesgemeinschaft. Wenn wir von dem einen Brot nehmen, 1. Korinther 10, Vers 16, stellen wir dar, dass wir eine Leibeseinheit sind, eine Gemeinschaft, Leibesgemeinschaft. Die Erinnerung gehört auch dazu, keine Frage. Aber wenn mir das nicht bewusst ist, wir haben schon mal hier vor etlichen Jahren über das Abendmahl auch gesprochen, weil es gibt ja Leute, die haben Angst, am Abendmahl teilzunehmen, weil da einer dabei sein könnte, der da nicht hingehört. Diese Angst ist unberechtigt aus meiner Sicht, weil wenn ich das Brot nehme und den Wein, das ist für mich auf einer geistlichen Ebene, findet das statt. Wenn neben mir einer sitzt bei den Gründern, der hat noch nichts gegessen zum Abendessen, dann haut er so eine Scheibe Brot rein oder was der gerade gibt, das kann der machen wegen mir, gell? Das stört nicht meine geistliche Ebene, auf der ich das Ganze wahrnehme. Und das Brot jetzt breche für mich als Erinnerung und als Gemeinschaftsdarstellung mit dem Leib des Christus, der hat eine ganz andere Vorstellung, der stört mich dabei nicht. Und das mag verschieden sein, es gibt Leute vielleicht, die das stört. Aber ich finde, das ist unerheblich, weil sein Urteil ist ein anderes als meins, was er empfängt. Also wenn einer neben mir sitzt und das falsch macht oder aus falschen Beweggründen, ist das nicht mein Problem, sondern sein Problem. Es ist noch was wichtig, bei dieser Thematik ist mit zu berücksichtigen, dass wir den Leib, Gesamtleib vervollständigen, dass wir, ich lese mal Philipper 3, 21, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zusammengestaltet im Leib seiner Herrlichkeit, gemäß dem Innenwirken seines Vermögens, sich auch das All unterzuordnen. Was soll das jetzt, gell, sagst du? Moment. Der Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet, zusammengestaltet, dem Leib seiner Herrlichkeit. Ja, wann denn? 2. Korinther 3, 18, wir schauen Jesus an und werden verwandelt, gell, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das beginnt doch hier, deswegen steht ja auch vom Bürgerrecht, das fängt unten an, steht da im Philipperbrief. Das fängt nicht oben an, das fängt unten an. Schreibt nur keiner hin. Also die beurteilenden Konsequenzen sind unter anderem beim Abendmahl oder beim Herrenmahl, dass ich diese heilsgeschichtlichen Aspekte, dass mir die bewusst sind. Oder ich weiß gar nicht, worum es geht. Dann ist es Beste, ich mache ja gar nicht mit, gell? Also wir müssen aufpassen zu wissen, was passiert da. Und darum geht es. Was ist eine weitere Konsequenz? Ist die, ich habe schon darauf hingewiesen, wo Paulus auch in Römer 12 nochmal etwas sagt, dass kein Leibesglied das Recht hat, über das hinaus zu sinnen, was geschrieben steht, oder auf andere herabzublicken. Das heißt, eine Beurteilung in ihrer Konsequenz ist, wir sind zwar verschieden, aber wir sind alle gleich in der Einheit dieses Leibes und zum Wachstum und zur Erbauung dieses Leibes. Lass doch die Geschwister machen, was sie machen wollen, in Anführungszeichen, und rede nicht rein. Da gibt's irgendwo eine Kleiderordnung, andere haben eine Speiseordnung, was weiß ich, gell? Und Paulus sagt, ist alles uninteressant, die Einheit des Leibes ist davon nicht berührt. Religionsgesetze, Vorschriften gehen uns nichts an, wenn wir uns unter das Haupt unterordnen und akzeptieren, dass er sozusagen die obere Herrschaft hat. Da spielt es keine Rolle, welche einzelne Aufgabe du hast im Gesamtleib des Christus. Alle halten sich an das Haupt. Und deswegen auch nochmal Kolosser 2, zwei Hinweise von Paulus im Vers 18 und 19. Da sagt er ja, ist auch wichtig für unsere Zeit heute, niemand entscheide gegen euch, der sich gefällt in Demut und Gottverehrung der Engel, eingehen auf das, was er gesehen hat, bildhaft aufgebläht, ich habe recht, von dem Denksinn seines Fleisches und sich nicht an das Haupt halten, aus welchem der ganze Leib durch Gelenke und Bänder unterstützt, zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Es geht nicht um den Denksinn des Fleisches, der spielt überhaupt keine Rolle. Wir müssen uns an das Haupt halten, gell? Wenn du in deiner Aufgabe mit deinen Eigenarten dich ans Haupt hältst, dienst du der Gesamtfunktion des Leibes. Das wäre also die eine beurteilende Konsequenz, wenn es um dieses Haupt geht. Und da deswegen, wie hat schon Paulus erwähnt, der gesagt hat, niemand soll euch urteilen, weil er da was esst oder nicht esst, oder wegen Trinken oder Nicht-Trinken oder Sabbat oder wie auch immer. Religionsgesetze sind für die Leibesgemeinde des Christus uninteressant. Die haben keinerlei Auswirkungen auf die Funktion des Gesamtleibes. Deswegen nochmal zur Wiederholung die drei Schritte. Es gibt den Werdegang des Leibes in der Grundlage der Heilsgeschichte in seinem Wachstum und die Rolle, die die Ekklesia dabei spielt, ist eine ganz entscheidende, weil auch der Autoritätsbegriff des Hauptes nicht mehr da wäre, wenn es den Leib nicht gäbe. Also der buchstäbliche Leib, der Fleischesleib, in dem wir heute hier sitzen, ist notwendig, damit das Haupt als Autorität überhaupt funktionieren kann. Steht ja, also wir können das nicht trennen. Und deswegen zum Schluss der schwierigste Teil eigentlich, nämlich der Werdegang dieses Gesamtleibes des Christus über das Fleisch wieder in die Geistlichkeit. Das ist eine ganz interessante Sache. Ich will das gar nicht so sehr ausdehnen. Wir haben das alle schon mal irgendwo gehört. Und wer es genau wissen will, kann mich auch nochmal fragen. Der erste Schritt sind drei Schritte. Gell? Es gibt drei Schritte in dieser Entwicklung des Gesamtleibes. Da haben wir nach Enthüllung Kapitel 13, Vers 8 einen interessanten Vers. Da steht, dass das Lämmlein von Herabwurf des Kosmos an geschlachtet worden ist. Lämmlein ist Christus in Haupt und Gliedern. Muss ich jetzt nicht beweisen, habe ich schon ausgiebig gemacht. Das Lämmlein ist Christus in Haupt und Gliedern, also der Vollendungschristus. Der ist in seiner Gesamtheit, wie wir vorhin gehört haben, aus dem Vater herausgetreten, vorher geboren, alleinig geworden, einzig gezeugt, wie du es auch nennen willst. Und dieser Zeitpunkt, an dem dieser Gesamtleib des Christus in Haupt und Gliedern getrennt wurde, war nach Enthüllung 13, 8, beim Herabwurf des Kosmos, nämlich zwischen erster und zweiter Schöpfung. Nach der ersten Schöpfung, quasi als erstes Opfer für die Verfehlung des ersten Kosmos, wurde das Haupt von seinen Gliedern getrennt. Das heißt, der Christ ist in seine Teile zerfallen, könnte man auch sagen. Das sagt doch Jesus in seinem Gebet, Johannes 17. Du hast mich in diesen Kosmos gesandt, so wie ich meine Leibesglieder in diesen Kosmos sande. Und zu den Pharisäern sagt er, die sind nicht aus diesem Kosmos, wie auch ich nicht aus diesem Kosmos bin. Die sind also woanders her. Und jetzt ist dieser Gesamtleib des Christus zerteilt worden. Und das hält bis heute an. Aber seit Golgatha wird nach und nach wieder, werden die Leibesglieder an ihn dran gefügt, sodass bei der siebenten Posaune der Leib des Christus wieder komplett ist. Der zweite Schritt, der nennt uns Hebräer Kapitel 10, Vers 5. Da sagt der Hebräerbriefschreiber, darum sagt er, als er in den Kosmos hineinkommt, Opfer und Darbringung willst du nicht, einen Leib, aber passt du mir gemäß an. Welchen Leib? Wir haben einmal das Lamm, wir müssen also unterscheiden zwischen dem Lamm, das ist Christus alleine, und zwischen dem Lämmlein, das ist Christus in Haupt und Gliedern. Und beide Leiber, keine Frage, hat Gott angepasst für den entscheidenden Moment, um den es geht. Das Haupt alleine, das Lamm, wurde passend gemacht für Golgatha, während der Gesamtleib passend gemacht wurde für die Heilsgeschichte Gottes, nämlich von der Heilung oder Trennung oder Schlachtung des Lämmleins bis zu seiner Vollendung bei der siebten Posaune. Auch dafür sind wir passend gemacht, um in dieser Zeit unsere Aufgabe zu erfüllen, die für diesen Werdegang notwendig ist. Und der dritte Schritt würde heißen, ich lese mal Römer 7, Vers 4, also ihr, meine Brüder, wurdet dem Gesetz getötet durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, dem aus Gestorbenen erweckt wordenen, auf das wir Gott Frucht brächten. Vorher waren wir verheiratet mit der Verfehlung der Sünde. Christus ist gestorben, hat dafür bezahlt. Jetzt sind wir frei. Wir sind nämlich gestorben. Gell? Also wenn der Ehemann stirbt, ist die Frau frei. Ist ein Thema von Paulus. Und jetzt haben wir einen neuen Mann geheiratet. Wie heißt er? Christus, gell? Also vorher war die Verfehlung als Mensch die Verfehlung unser Partner, jetzt ist es Christus. Darum geht's. Also der Werdegang, zu viel zum Werdegang des heilsgeschichtlichen Opfers, an dem die Ekklesia wesenhaft Anteil hat. Das fängt also an in der Präexistenz und geht bis zur Wiederherstellung bei der sieben Posaune und darüber hinaus zurück in Gott nach Römer 11, Vers 36. Ja, es klingt vielleicht hier und da ein bisschen schwierig, das gebe ich zu, gell? Aber wenn wir Verwalter der Geheimnisse Gottes sein wollen, dann müssen wir uns ein wenig auch mit dem Leib des Christus auskennen. Ich schließe mit der folgenden Zusammenfassung. Den Begriff Hauptesglieder, den kennt die Schrift nicht. Es gibt keine Hauptesglieder, es gibt nur Glieder des Gesamtleibes, auch wenn das Ohr, das Auge und die Nase am Kopf ist, ist das kein Hauptesglied mit einer besonderen Bevorrechtigung. Sie sind alle gleichwertig in dieser Aufgabe, wo sie dem Leib dienen. Es gibt organische Unterschiede, aber eine funktionelle Einheit, eine einheitliche Unterordnung unter das Haupt. Niemand wird bevorzugt oder benachteiligt. Und die Unterschiede in den Dienstaufgaben dienen alle der einen Dienstaufgabe, nämlich dem Wachstum des Leibes. Ja, da fehlen einem die Worte, gell? Eigentlich, wenn man das alles bedenkt. Deswegen schließe ich mit Römer 16, 27. Das ist immer am einfachsten, da kannst du das Wort reden lassen. Da sagt Paulus, dem allein weisen Gott, durch Jesus Christus, ihm ist die Herrlichkeit, hinein in die Äonen der Äonen. Amen.